Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Inkompetenz. Vertuschung. Zu spät reagiert habt ihr. Es kommt ein neuer kalter Krieg von da drüben. Zwischen den USA und China ist durch die Corona-Krise das Verhältnis stark belastet. Es gibt von beiden Seiten Schuldzuweisungen. Es wird auf beiden Seiten vom eigenen Missmanagement abgelenkt. Welche Strategien stecken dahinter und wie könnten sich diese beiden Weltmächte, deren wirtschaftliche Abhängigkeit ja wirklich extrem groß ist, wieder berappen? Das wollen wir klären hier im Podcast zum Update am Montag mit Sinologin Christine Schikupfer und mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler mit Fachgebiet US-Außenpolitik. Er wird gleich über Donald Trump sagen:
Der ist nur einfach zu dumm dazu. Das muss man so klar sagen.
Also es geht Peking schon sehr darum, das Narrativ, die Frage der Verantwortung und der Schuldzuweisung zurückzuweisen.
Johannes Döbbelt aus unserem Team ist mit dabei im Podcast aus dem Homeoffice zugeschaltet.
Hallo.
Ja, wir sprechen über die immer voller werdenden Züge der Deutschen Bahn.
Die werden ja deshalb voller, weil jetzt durch die Corona-Lockerung wieder mehr Leute reisen, auch jetzt am Pfingstwochenende zum Beispiel. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Leute etwas zu nahe kommen im Zug. Und dafür soll es jetzt eine neue Warnfunktion geben in der Deutschen Bahn-App.
Zu nahe kommen, da sind wir schon beim Thema Aerosole. Noch viel kleiner als die Tröpfchen, die aus unserem Mund rauskommen. Wir atmen Aerosole aus, wir sprechen und Aerosole kommen aus dem Mund. Wir singen, es kommen Aerosole raus und in denen kann sich wohl das SARS-2-Coronavirus eine Stunde lang in der Luft halten, in ungelüfteten Räumen zum Beispiel. Was bedeuten diese Erkenntnisse für unseren Alltag?
Also wichtig ist, dass genügend frische Luft dazu kommt, um die Aerosole in der Luft halt zu verdünnen. Und eine gute Belüftung, die macht das.
Ihr hört die Podcast-Folge zum Update vom 25. Mai 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Woche und nächste Woche bis zum 5.6. So lange laufen die aktuellen Corona-Regeln noch, unter anderem was die Kontaktbeschränkungen angeht. Dann sollen die Karten wieder neu gemischt werden. Sind gespannt, was dann auf uns zukommt. Aber ein Bundesland prescht da auf jeden Fall schon vor. Thüringen nämlich. Dort hat Ministerpräsident Bodo Ramelow von Die Linke angekündigt, ab dem 6.6. werden die landesweiten Beschränkungen aufgehoben. Also Schluss etwa mit generellem Abstandsverbot oder Abstandsregeln. Darüber spreche ich jetzt mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion an. Wie ist denn der genaue Plan da?
Ja, so ganz genau gibt es den noch nicht, aber die Maßgabe, die kann man zusammenfassen, beziehungsweise hat Bodo Ramelow das gemacht. Der sagt, er will in Thüringen weg von Verboten hin zu Geboten, also hin zu selbstverantwortetem Maßhalten, so nennt er das. Das bedeutet keine generellen landesweiten Verbote mehr, dafür soll es regionale Maßnahmen geben, je nachdem, wie viele Infektionen es gibt. Und nachgeschoben hat er auch nochmal die Maskenpflicht in Läden und in Bussen und Bahnen, die soll aber bleiben.
Und trotzdem so richtig gut ankommt das Ganze nicht, oder?
Nee, das kann man so sagen. Es wird auf jeden Fall wild diskutiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und auch die Kanzlerin finden den Plan von Bodo Ramelow nicht so gut und haben den kritisiert. Jens Spahn, der hat Sorge, dass der Eindruck entstehen könnte, die Pandemie, die sei schon vorbei. Und die richtig scharfe Kritik, die kommt aus Bayern. Ministerpräsident Markus Söder findet die Ideen nämlich so wörtlich fatal. Er bittet jetzt darum, das Ganze nochmal zu überdenken. Grund dafür ist auch, dass Bayern ja direkt an Thüringen grenzt. Im Zweifel soll sogar Gegenmaßnahmen geben, damit, so sagt Söder, Bayern nicht nochmal infiziert wird durch eine unvorsichtige Politik. Damit bezieht er sich auf Österreich. Da sagt er, da war Bayern ja schon mal betroffen.
Gibt es denn auch irgendjemanden, der die Pläne Thüringens gut findet?
Also was man ja bisher beobachten konnte bei allen Corona-Maßnahmen, egal ob es Verschärfungen oder Lockerungen waren, wenn ein Bundesland vorgelegt hat, dann ging es echt schnell, dass die anderen nachgezogen sind. Und in dem Fall sieht es jetzt etwas anders aus. Bis jetzt wollen nur Sachsen-Anhalt und Sachsen was Ähnliches machen, wenn die Infektionszahlen weiter stabil bleiben. In Sachsen soll quasi der Modus wechseln, was die Schutzverordnungen angeht. Im Moment gilt ja, es gibt grundsätzlich Beschränkungen und von denen gibt es eben Ausnahmen, wenn Dinge wieder möglich sind. Und der neue Modus soll in Sachsen dann sein, alles wird wieder freigegeben und es gibt Ausnahmen davon, wenn es eben noch nicht möglich ist.
Wir erinnern uns, das heißt ja immer, alle zwei Wochen werden sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Frau Merkel, unserer Kanzlerin, zusammensetzen. Da wird neu diskutiert, was machen wir, was nicht. Warum macht Thüringen das jetzt eigentlich so? Also Bund und Länder wollen doch eigentlich gemeinsam über die Lockerungen sprechen.
Ja, das war auch eigentlich wieder der Plan. Für heute war nochmal ein Termin angesetzt zum sogenannten Corona-Kabinett. Da sollte wieder genau über die Sachen gesprochen werden, also auch darüber, wie es mit den Lockerungen weitergeht. Der Termin, der wurde aber kurzfristig abgesagt. Der Grund soll auch sein, das berichtet NTV, dass das, was dafür vorbereitet war, durch den Plan von Thüringen jetzt quasi überholt ist. Und deshalb soll erst am Mittwoch beraten werden.
Gibt es denn schon Tendenzen, wo es hingeht?
Ja, die gibt's. Das berichten im Moment auf jeden Fall die Nachrichtenagentur AFP und der Spiegel. Die berufen sich dabei auf die neue Beschlussvorlage. Darin soll stehen, dass das Kanzleramt die Kontaktbeschränkungen verlängern will. Und zwar nochmal um einen Monat bis zum 5. Juli. Mhm. Ein bisschen gelockert soll aber alles werden. Demnach sollen sich dann bis zu 10 Leute treffen dürfen oder die Angehörigen von 2 Hausständen. Und weitergehen soll es aber auch mit der Maskenpflicht und dem Mindestabstand von 1,5 Metern. Das ist also quasi der Vorschlag des Bundes, auf dessen Grundlage hin dann beraten werden soll.
Und was sagen die Expertinnen und Experten, also Virologen zum Beispiel, weiter bisher oder ist das schon okay, was Thüringen da macht?
Ja, dazu hat Christian Drosten, der Virologe der Charité in Berlin, dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben und der ist zumindest skeptisch, was den Plan von Bodo Ramelow angeht, kann man sagen. Denn Thüringen setzt ja auf die Eigenverantwortung der Menschen und Christian Drosten sagt, das hat auch Schweden so gemacht. Und dort sähe man jetzt, und das würde man auch in den nächsten Monaten noch sehen, sagt er, dass es eine sogenannte Übersterblichkeit gibt, also mehr Menschen sterben als normalerweise. Also sagt er, nur über Eigenverantwortung kann es nicht laufen.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will die Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland aufheben und steckt dafür viel Kritik ein momentan. Der Bund will die Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern. Die Infos dazu von Ann Sandmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die ersten Lockerungswochen sind rum bei uns. Besonders in den vergangenen 2-3 Wochen sind die meisten Corona-Maßnahmen zurückgenommen worden. Ziehen wir Zwischenbilanz. Viele Menschen haben sich mit dem SARS-2-Virus infiziert in einem Restaurant in Ostfriesland, haben wir alle gelesen. Bei einer Baptistengemeinde in Frankfurt, auch das haben wir mitbekommen. Und einem Schlachthof in den Niederlanden, direkt an der Grenze zu Deutschland. Warum bzw. wie? Über Tröpfchen oder durch Aerosole?
Es mehrt sich eben hier der Eindruck, dass wir zusätzlich zur Tröpfcheninfektion auch eine deutliche Komponente von Aerosolinfektion haben. Wenn es denn so ist, dass ein Virus in der Raumluft steht, dann muss diese Raumluft natürlich bewegt werden und herausbefördert werden. Das heißt, man macht das Fenster auf, setzt da einen großen Ventilator rein, der die Luft nach draußen bläst und macht die Türenspalt auf.
Sagt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Ist Lüften das neue Händewaschen? Das klären wir jetzt mit der Wissenschaftsjournalistin und Biologin Christina Sartori. Grüß dich.
Hi, hallo.
Christina, was wissen wir denn momentan über die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns über diese Mini-Mini-Mini-Tröpfchen, also Aerosole, infizieren können?
Also das Robert-Koch-Institut ist da ein bisschen vorsichtiger als Christian Drosten. Da sagt man, man weiß es noch nicht mit abschließender Sicherheit, aber es gibt mehrere Studien, die zu diesem Thema gemacht wurden und die weisen darauf hin, dass es möglich ist, sich durch Aerosole anzustecken. Also man hat zum Beispiel in einer Studie, das war ein Raum, in dem Covid-19-Patienten lagen und dann gingen die in einen anderen Raum und noch 3 Stunden später hat man in der Luft Aerosole mit Coronaviren gefunden. Und andere Studien haben gezeigt, dass schon durch normales Sprechen solche Aerosole freigesetzt werden und die haben auch Viren enthalten. Naja, und dann eben Christian Drosten haben wir gehört, der ist ja nun wirklich auch Corona-Experte, der ist ja da entschiedener, der sagt eben, man muss davon ausgehen, dass das neue Coronavirus genauso häufig über Aerosole übertragen wird wie über Tröpfcheninfektionen. Damit wären dann das beides die Hauptübertragungswege für das neue Coronavirus. Also dagegen ist das Risiko, sich über eine Türklinke, einen Salzstreuer oder irgendwelche anderen Gegenstände anzustecken, dann wirklich gering.
Jetzt stellen wir uns vor, in Restaurants wird laut gesprochen, in Kirchen wird dann irgendwann wieder laut gesungen. Am ehesten passiert das dann in geschlossenen Räumen und wie könnte das dann übertragen werden? Erklär mal.
Also Aerosole sind kleiner als Tröpfchen. Das heißt zwar auf der einen Seite, die enthalten seltener Viren als Tröpfchen, weil da einfach weniger Platz ist, aber Tröpfchen fallen schneller zu Boden, weil die sind jetzt mal relativ gesehen groß und schwer. Und Aerosole nicht, die sind so klein, die können dann noch so eine gewisse Zeit in der Luft schweben. Minutenlang, vielleicht sogar stundenlang. Und dann, wenn dann jemand da drunter steht oder da durchgeht, dann kann der die einatmen und sich so infizieren.
Und wenn ich jetzt in einem Restaurant sitze, weil das fragen sich ja sicherlich viele, wenn du indoor, also in einem Restaurant sitzt, drinnen, dann ist die Übertragung möglich?
Ja, ich denke schon. Also ich würde auch sagen, ich würde trotzdem versuchen, draußen einen Platz zu bekommen. Das ist, glaube ich, am allerbesten. Wenn das nicht geht, wenn man unbedingt drin sitzen will, dann sollte man sich ans offene Fenster setzen. Und falls es da keine Fenster gibt oder die sind alle zu, dann wäre es natürlich gut, wenn es eine Lüftung gibt, sodass ausreichend frische Luft zugeführt wird, damit halt diese Aerosole verdünnt werden und rausgefegt werden, rausgewuscht werden. Mhm. Aber das Problem ist ja, als Gast habe ich da ja keinen Einfluss drauf. Also das Problem ist, im Restaurant, im Vergleich zu einem Laden zum Beispiel, in einem Restaurant essen und trinken die Menschen und dann nimmt man den Mund-Nasen-Schutz ab. Das geht halt nicht beides. Und dann sitzt man da und dann isst man und dann trinkt man und dann unterhält man sich auch. Und dann können eben Tröpfchen und auch Aerosole in die Luft geschleudert werden.
Jetzt kommt natürlich die Sorge der Deutschen ins Spiel, die ja Angst haben vor Zug, ja, bei Lüftung. Und der Virologe Christian Drosten spricht davon, dass richtig gelüftet werden muss. Was muss dabei beachtet werden, zum Beispiel gerade in einem Restaurant?
Also die Belüftung muss gut sein. Es gibt einen Fall in China, das war ein Restaurant, das hatte keine Fenster, nur eine Klimaanlage. Da haben sich 10 Menschen angesteckt bei einem Gast, mit dem sie keinen Kontakt hatten, außer dass er an einem anderen Tisch im gleichen Restaurant gegessen hat. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, die haben sich alle über die Luft angesteckt. Also wichtig ist, dass genügend frische Luft dazu kommt, um die Aerosole in der Luft halt zu verdünnen. Und eine gute Belüftung, die macht das. Im Flugzeug ist das ein bisschen anders. Da kann man nicht so viel frische Luft zuführen, aber da wird die Luft durch spezielle Filter gepustet, bevor sie wieder in den Kabinenraum kommt. Wenn jetzt aber eine Belüftung kaputt ist, egal wo, auch in einem Wohnblock zum Beispiel, und die Luft einfach von einem Raum in den anderen Raum gepustet wird, dann ist das schlecht. Sowas gab es nämlich während der SARS-Epidemie zum Beispiel in einem Wohnblock. Da ist es dann zu über 100 Ansteckungen gekommen.
Jetzt sprechen wir hier im Update auch noch darüber, was wir beim Bahnfahren beachten sollen. Da könnten Aerosole ja auch eine große Rolle spielen. Wie können wir uns da schützen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann?
Also erstmal, das ist ja auch vorgeschrieben, den Mund-Nasen-Schutz tragen. Den sollte jeder tragen, gerade einen, der alle, die um einen herum sind. Das ist schon mal ganz wichtig. Das bietet keine 100%ige Sicherheit, aber es verringert das Risiko, sich anzustecken. Und ich würde schon versuchen, den Sitz neben mir freizuhalten und wenn man einfach 2 Sitzplätze für sich selber reserviert. Die Bahn sagt, dass über die Belüftung viel frische Luft zugeführt wird in die Waggons. Also ich hoffe, das stimmt, weil man kann ja keine Fenster öffnen, um Frischluft reinzulassen. Mhm. Also ich muss sagen, ich würde mich nicht in einen vollen Zug setzen. Und das soll ja jetzt auch irgendwie besser zu erkennen sein, ob ein Zug sehr voll ist. Und dann würde ich dementsprechend doch meine Fahrt planen.
Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori über Aerosolübertragung und das richtige Lüften zum Schutz vor Covid-19.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Urlaub machen in Deutschland, das geht ja spätestens wieder ab dem kommenden Wochenende, also ab dem langen Pfingstwochenende. Und das geht dann auch per Zug. Ab dem kommenden Wochenende können wir dann zum Beispiel auch wieder mit dem Fernverkehr der Bahn direkt ans Meer oder in die Berge fahren, zum Beispiel nach Sylt, Rügen, Oberstdorf. Und auch in mehr und mehr Nachbarländer soll es schon bald wieder Verbindungen der Bahn geben. Damit die ICE und IC-Züge aber dann nicht zu voll werden, soll es ab dieser Woche eine neue Funktion geben in der Bahn. App. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat sich das Ganze angeschaut. Was kann dann die Bahn-App?
Die soll dich warnen, wenn ein bestimmter Zug relativ voll wird. Also in der App Bahn-Navigator, aber auch auf der Webseite der Bahn soll das Ganze dann zu sehen sein. Und zwar siehst du dann so eine neue Anzeige bei allen Zügen, die zu 50% oder mehr ausgelastet sind. Die sind dann entsprechend markiert und das soll dir als Kunden dann eben die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich buche vielleicht doch lieber eine andere Verbindung, wo es nicht so voll ist.
Aber muss ich das dann auch tun oder kann ich trotzdem noch den vollen Zug buchen und mich reinsetzen?
Na, also erstmal wird eine Buchung wohl noch möglich sein, aber bei sehr hoher Auslastung, sagt die Bahn, dann kann es auch so sein, dass du eben kein Ticket mehr kaufen kannst. Aber es gibt ja auch noch diese flexiblen Tickets, damit kannst du dir ja sowieso einen Zug aussuchen. Das geht auch weiterhin, selbst wenn der jetzt schon ziemlich voll sein sollte. Und man kann ja im Fernverkehr auch beim Zugbegleiter noch ein Ticket kaufen. Am Ende hindert dich also jetzt niemand daran, einfach in einen bestimmten Zug einzusteigen, wenn du dann unbedingt in den einen Zug rein willst.
In den vergangenen Wochen wurde auch immer wieder über eine Reservierungspflicht diskutiert für den Fernverkehr. Was ist daraus geworden?
Ja, die will die Bahn ausdrücklich nicht haben. Das heißt, du kannst dann auch weiterhin spontan und ohne Reservierung Tickets für den Fernverkehr buchen. Ich habe darüber heute auch mit Lukas Iffländer gesprochen. Der arbeitet für den Fahrgastverband Pro Bahn. Und dieser Verband, der ist ja sonst oft sehr kritisch mit der Bahn. Aber die aktuellen Maßnahmen, die findet Lukas Iffländer ebenfalls gut. Also sowohl diese neue Warnfunktion in der App, aber auch, dass es eben keine Reservierungspflicht gibt.
Wir sind strikt gegen eine Reservierungspflicht, da wir die Bahn als offenes System erhalten wollen. Und wichtig im offenen System ist es einfach, dass man spontan fahren kann.
Ja, und dieses spontane Fahren mit flexiblen Tickets, das sei gerade für Geschäftsreisende wichtig, sagt Lukas Iflender. Und auf die sei die Bahn eben auch deshalb angewiesen, auf diese Geschäftsreisenden, weil die der Bahn einfach ganz gut Geld einbringen.
So, und wenn jetzt die Züge wieder voller werden, dann wird es vermutlich auch schwierig mit den 1,5 Metern Abstand, oder?
Ja, das ist gerade im Regionalverkehr auch jetzt schon so, sagt ProBahn. Da sind viele Züge einfach jetzt schon wieder relativ voll, also zum Beispiel die REs oder RBs. Aber auch im Fernverkehr kannst du jetzt eben nicht davon ausgehen, dass du zum Beispiel dann auf einem Zweiersitz immer alleine sitzen kannst, auch wenn du reservierst. Das sagt auch Berthold Huber, der ist im Vorstand der Bahn für den Personenverkehr zuständig.
Es ist nicht so, dass wir zu jedem Zeitpunkt und immer garantieren können, dass nie ein Fahrgast neben dem anderen sitzt. Wir tun aber viel dafür, erstens indem wir grundsätzlich viel Kapazität schaffen und indem wir auch unsere Zugbegleiter immer wieder bitten zu schauen, dass Fahrgäste, wenn sie eng zusammensitzen und es noch freie Plätze gibt, sich gleichmäßig über den Zug verteilen.
Wenn keine freien Plätze mehr da sind, dann geht das natürlich nicht. Die Bahn sagt aber zugleich, es gibt ja eine Maskenpflicht in allen Zügen und es wird jetzt auch mehr geputzt und gereinigt. Also es gibt auch zusätzliches Personal, das die Züge, also zum Beispiel auch Haltegriffe und so, dann auch während der Fahrt säubert. Aber ob das jetzt wirklich diesen fehlenden Abstand bei vollen Zügen wirklich ausgleichen kann in puncto Ansteckungsgefahr zum Beispiel. Wir haben ja über die Aerosole auch in der Sendung gesprochen. Das ist nochmal eine andere Frage.
Fahren denn schon wieder mehr Menschen Bahn im Moment, seit die Lockerungen aktiv sind?
Ja, also die Zahlen sind noch weit entfernt jetzt von dem Niveau vor der Krise, sagt die Bahn, aber es werden dann doch langsam mehr Fahrgäste. Also jetzt am vergangenen Wochenende zum Beispiel, da war ja in einigen Bundesländern langes Wochenende wegen Christi Himmelfahrt und da waren ungefähr die Hälfte der Menschen unterwegs im Fernverkehr wie im letzten Jahr, im gleichen Zeitraum, also immer noch weniger, aber es wird langsam mehr. Und auch jetzt für das Pfingstwochenende erwartet die Bahn wieder mehr Fahrgäste.
Die Deutsche Bahn will das Zugfahren angenehmer, sicherer machen zu Corona-Zeiten, unter anderem mit einer neuen Funktion in der Bahn-App, die vor vollen Zügen warnen soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ablenken und die Schuld bei anderen suchen. Das kann die chinesische Führung ganz gut mit Staatspropaganda und verbalen Angriffen in Richtung Ausland. Das versucht auf der anderen Seite des Pazifik aber auch US-Präsident Donald Trump. Ablenkung von der katastrophalen Situation im Land mit mittlerweile 100.000 gemeldeten Toten im Zusammenhang mit Covid-19 und Schuldzuweisungen Richtung China.
It came from China. Das Virus kam aus China. Dort hätte es gestoppt werden können. Die haben es nicht eingedämmt, aus Inkompetenz oder anderen Gründen. Wir müssen das herausfinden.
Mein Eindruck ist, dass es dort nicht so gut organisiert ist wie in China. Sie könnten viel von China lernen. Unsere Methoden sind sehr gut. Ich denke, die Beziehungen zwischen den USA und China sind auf einem historischen Tiefpunkt seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen vor 40 Jahren.
Wohin steuern diese beiden Supermächte, USA und China, da momentan? Kommt nach dem Handelskrieg jetzt der nächste Konflikt oder ist er schon da? Darüber wollen wir sprechen heute mit Christine Schikupfer, Sinologin und Politikwissenschaftlerin. Hallo Frau Schikupfer.
Schönen guten Tag.
Und mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln, sein Fachgebiet die US-Außenpolitik. Herr Jäger, hallo.
Grüße, Herr Günther.
Herr Jäger, Anfang des Jahres, da hat Donald Trump das Corona-Krisenmanagement der Chinesen noch sehr gelobt, hat Staatschef Xi sehr gelobt. Von diesem Lob ist nichts mehr übrig. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das hat damit zu tun, dass er gedacht hat, er macht einen Wahlkampf als derjenige, der die starke amerikanische Wirtschaft hinter sich hat. Und wenn das Virus, so wie er sich also am Anfang erträumt hat, nun wirklich über die USA hinweggeflogen wäre, wäre das ja so. Und dann hätte er überhaupt keinen Handelsstreit mit China haben wollen. Und dann kam alles ganz anders. Und Trump sieht jetzt in China sozusagen den Schuldigen, den er ausmachen kann. Nicht nur für die Pandemie, sondern auch noch für die Arbeitslosigkeit, die katastrophale wirtschaftliche Lage. Und da sind wir mitten im amerikanischen Wahlkampf.
Also es ist ein Wahlkampfthema, Ablenken vom eigenen Krisenmanagement und Schuldige suchen, so wie ich es gerade auch schon gesagt habe.
Genau das ist es. Denn Trump kann ja jetzt nicht mehr als der Präsident, der erfolgreich gewesen ist, 4 Jahre lang in den Wahlkampf ziehen. Er muss die Rolle ganz schnell wechseln und das macht er wirklich blitzschnell. Er muss jetzt wieder als der Außenseiter kommen, als derjenige, der nach Washington will, obwohl er schon da ist, um dort endlich mal eine neue Politik anzulegen, die sich gegen China richten soll. Aber das will er eigentlich gar nicht. Das ist das ganz Vertrackte an dieser Lage. Denn da, wo sich das Ganze jetzt zuspitzt, nämlich in Hongkong, da war er ja schon mal, als die Proteste begannen. Und man hat ihn hintragen müssen, diese Demokratiebewegung überhaupt unterstützen zu sollen. Jetzt kann das Ganze unter veränderten Umständen eine Eigendynamik gewinnen.
Frau Schikupfer, jetzt könnte China ja sagen, das ignorieren wir einfach, was da aus den USA kommt, auch an Schuldzuweisungen. Das Land macht es aber nicht. Warum?
China ist auf der einen Seite natürlich in der Position, dass sie erstmal den ersten Peak, die erste Welle der Epidemie eingegrenzt haben, aber schon auch noch in einer defensiven Position. Man spürt ja international nicht nur aus den USA, sondern auch aus afrikanischen Ländern, aus südostasiatischen Ländern das Misstrauen. Also es geht Peking schon sehr darum, das Narrativ, die Frage der Verantwortung und der Schuldzuweisung, die ja oft damit verknüpft ist, zu kontrollieren und auch natürlich dann die Kritik aus den USA zurückzuweisen.
Aber wenn Sie sagen, kontrollieren, aus China hört man, die USA wolle einen neuen kalten Krieg. Was meinen Sie, besteht das Interesse, dass dieser Konflikt wirklich komplett beseitigt wird oder will man da auch was am Kochen halten?
Sicherlich ist das ein Balanceakt für Peking. In der Tat nützen natürlich auch solche außenpolitischen Scharmützel oder Konflikte mit den USA, um den Nationalismus auch im Inneren am Köcheln zu halten. Auf der anderen Seite will man den Konflikt natürlich auch nicht eskalieren. Aber es scheint fast so, dass beide Großmächte da wirklich in einem Konflikt miteinander verhakt sind, aus dem es wirklich nur sehr, sehr schwierig ist, ganz wieder rauszukommen.
Und China baut sich seit Jahren zur Weltmacht auf, sei es Wirtschaft, in Afrika oder mit dem Megaprojekt der neuen Seidenstraße. Dazu noch die ständigen Paraden, um die militärische Macht zu demonstrieren. Ist da nicht der Konflikt mit der westlichen Weltmacht USA nicht eh schon vorprogrammiert?
In der Tat, natürlich geostrategisch. Wir sehen das auch jetzt wieder verschärft im Südchinesischen Meer, in Asien-Pazifik generell, aber auch in anderen Regionen der Welt. Ist das ein Konflikt, der natürlich schon lange auf verschiedensten Ebenen schwelt?
Herr Jäger, lässt sich die USA den Status der Weltmacht strittig machen von den Chinesen?
Na, da kommen sie nicht drum rum, in den Konflikt hineinzugehen. Was wir jetzt erleben, ist ja, dass zwei unterschiedliche Ordnungsmodelle miteinander ringen. Und das eine ist, dass China die USA als Weltmacht herausfordert. Das andere ist, dass beide im Prozess der Globalisierung so eng miteinander vernetzt sind, dass sie das ohne sich selbst zu schaden gar nicht auflösen können. Und beide Seiten haben momentan weder ein Interesse daran, dass die eigene Wirtschaft durch die Auflösung von Globalisierung noch weiter kaputt geht, noch ein Interesse daran, der anderen Macht nur wirklich das Feld zu überlassen. Das ist sozusagen die Quadratur des Zirkels, in dem sie sich bewegen.
Nach meinem Eindruck macht China das aber ganz klug. Sprechen wir mal über die Gelder bei der WHO. Trump sagt, er will da gerne kürzen, vielleicht sogar aus der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, auszusteigen. China zahlt einfach mehr Geld. Oder China spielt sich international mittlerweile als Vermittler aus. China macht Freihandelsabkommen, gerade vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren, mit Australien. Ist Trump das alles wurscht?
Nee, der ist nur einfach zu dumm dazu. Das muss man so klar sagen. Das Problem ist nur wirklich, dass er überhaupt nicht versteht, dass die Vereinigten Staaten einen ganz großen Vorteil darin hatten, dass die internationalen Organisationen eher sozusagen ihrem politischen Modell zugeschnitten waren und dass sie über ganz, ganz viele Allianzpartner verfügen. Er zieht sich aus internationalen Organisationen zurück, schlicht und ergreifend, weil er überhaupt nicht versteht, was er da tut. Und das zum Schaden der USA.
Frau Schikupfer, Herr Jäger hat vorhin Hongkong angesprochen. Wird Hongkong zu einem neuen Hotspot des Konflikts USA-China?
Ja, ich denke nicht nur USA-China, sondern in der Tat zu einem Hotspot für diesen auch von Herrn Jäger schon angesprochenen Konflikt zwischen unterschiedlichen Ordnungssystemen. Und in Hongkong haben ja viele geglaubt oder auch viele gehofft, dass man sozusagen das vor Chinas Haustür aufrechterhalten kann, eben eine liberale Demokratie, ein funktionierendes Rechtssystem. Und die große Frage wird natürlich jetzt auch sein, wie sehr westliche Unternehmen darauf reagieren, ob sie dem Narrativ Pekings folgen, dass man ja durchaus ein stabiles wirtschaftliches Umfeld haben kann, aber mit einem angetasteten Rechtssystem und dann auch mit einer Gesellschaft und Medien, die gleichgeschaltet werden oder eben nicht.
Was glauben Sie, wie könnte die Situation deeskaliert werden?
Also es bräuchte so etwas wie einen ehrlichen Vermittler, der Vertrauen genießt in der Bevölkerung, aber natürlich auch seitens Pekings. Nur so eine Person, so eine Entität ist im Moment sehr, sehr schwer auszumachen. Zumal wir es ja auch in Hongkong mit unterschiedlichen Akteuren zu tun haben und auch man in Peking ja vermutet, dass es auch da nicht unbedingt eine völlig einheitliche Meinung gegeben über Hongkong.
Herr Jäger, Deeskalation, sehen Sie da einen Vermittler, einen internationalen?
Also wenn man das mit durch die amerikanische Brille betrachtet, dann sehen die USA doch verstärkt jetzt, dass China nach Hongkong ausgreift und dass sie, das ist vor allem die Veränderung der amerikanischen Wahrnehmung, sich nicht mehr entschuldigen, keine Demokratie zu sein, sondern sozusagen mit dem Selbstbewusstsein eines autoritären Regimes auftreten. Mhm. Und das, was die Legislative gemacht hat vor einiger Zeit, dass nämlich ein Gesetz erlassen wurde, dass man in Hongkong die Menschenrechtslage immer mal wieder überprüft, das war damals gedacht, um nicht die Demokratiebewegung so direkt unterstützen zu wollen. Das kann jetzt allen auf die Füße fallen, denn Hongkong und auch chinesischen Wirtschaftsbeziehungen leben ja davon, dass Hongkong Handelsprivilegien genießt. Und wenn der amerikanische Außenminister demnächst feststellen muss, dass es mit den Menschenrechten in Hongkong nicht mehr so weit her ist, dann stehen die in Frage. Und das wird man an den Märkten enorm spüren.
Und wir werden sicherlich nochmal drüber sprechen. Dankeschön, dass Sie beide Zeit hatten. Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schiekupfer und Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Schönen Abend.
Ihnen auch gerne.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich bin mir sicher, viele von euch nutzen beim Einkaufen schon so kleine Edelstahlboxen und Baumwollnetze und Einmachgläser. Viele versuchen eben Verpackungen zu sparen. Plastik wird immer uncooler und unbeliebter bei den Verbrauchern und weil dem so ist, switchen immer mehr Unternehmen sogar in der Lebensmittelindustrie jetzt auf Glas um. Einweg- und Mehrwegglas. Jetzt will sogar der Branchenriese Dr. Oetker umsteigen. Es wird gemunkelt, dass dort in Zukunft mehr Lebensmittel in Glasverpackungen verkauft werden sollen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann in Zukunft häufiger zum Leergutautomaten oder zum Glascontainer. Tanja Jungblut von der Initiative der Glasrecycler. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir haben Sie angerufen, weil wir hier heute in der Deutschlandfunk Nova Redaktion heftig diskutiert haben über das ordentliche Trennen des Glasmülls. Und zwar die Olivenölflasche. Die ist ja schon so grünlich, aber irgendwie auch sehr dunkel und fast schon braun. Wo muss die rein? In das Loch für Grünglas oder in das Loch für Braunglas?
Also man kann sagen, wenn man sich unsicher ist, dann bitte immer ins Grünglas. Denn Grünglas verträgt am ehesten Fehlfarben, ohne dass die Farbe, wenn man neue Glasverpackungen herstellt, beeinträchtigt wird. Und deshalb, wenn Sie sich nicht sicher sind, ist die jetzt grün oder braun, dann ab in den grünen Glascontainer bitte.
Was mache ich mit der blauen Ginflasche oder mit der rosanen Kindersektflasche?
Ja, da gilt genau das Gleiche. Weil es ja nur weiß, braun und grün gibt und alles, was nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob jetzt rosa oder blau, kommt bitte in den grünen Glascontainer.
Alles in grün rein, okay.
Ja.
Ehrlich gesagt ist man ja auch mal faul und man schraubt von der Ölflasche den Schraubverschluss nicht ab vorher oder ein Deckel kommt mit rein in den Glascontainer. Ist das schlimm fürs Recyceln?
Tatsächlich nicht. Also wenn Sie es vergessen sollten und der Deckel noch drauf ist, dann schmeißen Sie ihn bitte einfach mit in den Glascontainer rein. Die heutigen modernen Glasrecyclinganlagen können Verschlüsse aussortieren und dann werden die in der Glasrecyclinganlage aussortiert und dann der Verwertung zugeführt wieder.
Und noch ein großes Fragezeichen hatten wir im Kopf. Wir sehen ab und zu, dass die, wenn die Glascontainer geleert werden, dass oben in das Fahrzeug der Müllabfuhr das gefühlt alles zusammengeschüttet wird? Oder sind da so einzelne, ich sag mal, Kompartements, in die das Glas dann getrennt reinkommt?
Genau so ist es. Also es gibt drei verschiedene Kammern in diesen LKW für die drei Farben. Und auch wenn das für Sie so aussieht, die kommen wirklich getrennt voneinander und werden auch dann in der Glasrecyclinganlage getrennt voneinander wieder abgeladen. Deshalb ist Trennen nach Farben wirklich wichtig.
Was ist das Allerschlimmste, was wir machen können, was in Glascontainer ab und zu reinkommt, wo Sie sagen, um Gottes Willen, bloß nicht?
Also was man vielleicht im ersten Moment vermuten könnte, was aber nicht reingehört, sind zum Beispiel Porzellan oder Keramik. Mhm. Die haben da wirklich nichts zu suchen und stören dann auch tatsächlich den Recyclingprozess, um wieder neue Glasverpackungen herzustellen. Deshalb die bitte nicht reinwerfen.
Jetzt haben wir so viel über die Glascontainer gesprochen, aber nochmal zum Verständnis, Mehrwegflaschen oder Mehrwegbehälter, die dann in den Leergutautomaten wieder zurückkommen und mehrfach verwendet werden, das ist auf jeden Fall das Allerbeste, was wir machen können.
Mehrwegverpackungen sind in der Hinsicht einfach total super, weil man dadurch natürlich Abfall vermeidet. Teilweise können die bis zu 50 Mal wiederverwendet werden, bevor sie dann auch wieder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden und neue Glasverpackungen daraus hergestellt werden.
Ein guter Tag, wieder ein wenig schlauer. Tanja Jungblut von der Initiative der Glasrecycler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.